Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Beim letzten Mal haben wir das Ende des dritten Mosebuches erreicht. Falls Sie zu den Stammhörern dieser Reihe gehören, dann wissen Sie möglicherweise schon, was das bedeutet. In der Bibel sind zwar alle fünf Bücher Mose schön hintereinander angeordnet, wir aber machen jetzt einen großen Sprung vom dritten Buch des Alten Testaments zum dritten Buch des Neuen Testaments, also zum Lukasevangelium. Danach kehren wir zum vierten Buch Mose zurück und anschließend zum vierten Buch des Neuen Testaments, dem Johannesevangelium. Das macht die ganze Sache nicht nur abwechslungsreicher, sondern auf diese Weise lassen sich auch manche Zusammenhänge zwischen dem Alten und dem Neuen Testament besser aufzeigen. Ab heute also das Lukasevangelium. Zunächst eine kurze Einführung und dann die ersten Verse aus Kapitel 1. Die Bibel ist ein einzigartiges Buch und das in vielerlei Hinsicht. Wer zum Beispiel vorne in der Bibel das Inhaltsverzeichnis aufschlägt, stellt fest, in Wirklichkeit ist die Bibel eine ganze Bibliothek, die aus verschiedenen Büchern, Schriften und Briefen besteht. Geschrieben von einer großen Anzahl unterschiedlicher Autoren. Und obwohl diese Autoren durch die Bibel berühmt geworden sind, weiß man über einige von ihnen erstaunlich wenig. Denn sie haben von ihrer eigenen Person wenig Aufhebens gemacht. Lukas, der Verfasser des Lukasevangeliums, ist ein gutes Beispiel dafür. Bevor er mit seinem Bericht über das Leben und Wirken Jesu anfängt, erwähnt er zwar mit einigen Sätzen, warum er dies tut, aber sein eigener Name taucht nirgendwo in diesem Evangelium auf. Andere Christen sind es gewesen, die dem Ganzen vermutlich schon bald die Überschrift gegeben haben, das Evangelium nach Lukas. Wenn man dennoch mehr über diesen Mann erfahren möchte, findet man in einem Brief des Apostels Paulus einen interessanten Hinweis. Im Kolosserbrief schreibt er, »Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte und Demas.« Das sind also die ersten verwertbaren Spuren, die im Neuen Testament zur Person des Lukas zu finden sind. Er war Arzt von Beruf. Interessierte Bibelleser haben sich mal die Mühe gemacht und alle medizinischen Fachbegriffe gezählt, die Lukas verwendet. Es sollen deutlich mehr sein als in den Werken, die man Hippokrates zuschreibt. Und dieser Arzt der Antike gilt immerhin bis heute als Vater der Medizin. Dass Lukas vom Heiligen Geist ausgewählt wurde, um eines der vier biblischen Evangelien niederzuschreiben, ist aus meiner Sicht fast schon ein Beweis dafür, dass Gott bei der Entstehung der Bibel nichts dem Zufall überlassen hat. Denn Lukas, der gut ausgebildete Mediziner mit großer Menschenkenntnis, war geradezu die Idealbesetzung für diese Aufgabe. Sein nach ihm benanntes Evangelium enthält Berichte, die man in den anderen Evangelien nicht findet. Und manchmal beschreibt er Details, über die die anderen Evangelisten einfach hinweggegangen sind. Lukas gehört übrigens zu den wenigen biblischen Autoren, die man als Gelehrte oder Intellektuelle bezeichnen könnte. Er und Paulus verfügten offensichtlich über eine gute Ausbildung, die ihnen auch dabei half, theologisch zu argumentieren. Dennoch blieben sie, wenn es um den Glauben ging, stets mit beiden Beinen auf dem Teppich. Irgendwelche religiösen Gedankengebäude zu entwerfen, das lag ihnen fern. Diese Gemeinsamkeit mag mit dazu beigetragen haben, dass Lukas und Paulus Freunde wurden und miteinander auf Reisen gegangen sind. Wenn man das Neue Testament in der Originalsprache zur Hand nimmt, dann stellt man fest, dass Lukas unter den neutestamentlichen Autoren wohl das beste Griechisch beherrschte. In dieser Hinsicht konnte ihm nicht einmal Paulus das Wasser reichen. Außerdem hat Lukas als Historiker sehr akkurat gearbeitet, ohne dabei seine künstlerischen Fähigkeiten aus dem Blick zu verlieren. Nur er hat sich die Mühe gemacht, in seinem Evangelium den Lobgesang der Elisabeth, den Lobgesang der Maria, den Lobgesang des Zacharias und den Lobgesang des Engels bei den Hirten wiederzugeben. Im Grunde waren das die allerersten Weihnachtslieder, die die Freude über die Geburt Jesu zum Ausdruck brachten. Bewundernswert finde ich auch, wie es Lukas gelungen ist, Menschen und Situationen mit Worten zu beschreiben. Seine Schilderungen malen uns Jesus Christus fast schon vor Augen. Was wissen wir noch über diesen Dr. Lukas? Nun, gesicherte Informationen gibt es nicht so viele, aber aus der Art und Weise, wie er sein Evangelium verfasst hat, was seine Zeitgenossen über ihn wussten und was die frühen Kirchenväter über ihn geschrieben haben, daraus lassen sich manche Schlussfolgerungen ziehen. Auf jeden Fall war Lukas kein Jude, sondern ein sogenannter Heidenchrist. Das kann man aus einer Äußerung des Apostels Paulus ableiten, die im 4. Kapitel des Kolosserbriefes zu finden ist. Dort erwähnt Paulus eine ganze Anzahl an Mitstreitern, und zwar zunächst jene, die beschnitten sind, so der griechische Originaltext, also die Juden. Und dann folgen die anderen, zu denen auch Lukas gehört. Sie sind offensichtlich nicht Juden. Manche Schilderungen aus dem Lukas-Evangelium lassen die Vermutung aufkommen, dass Lukas die Mutter Jesu, also Maria, gekannt haben muss. So ist etwa der Bericht über den 12-jährigen Jesus im Tempel nur im Lukas-Evangelium zu finden. Und in diesem Bericht ist sogar die Anmerkung zu finden, dass Maria die Worte Jesu, die er bei dieser Begebenheit sprach, in ihrem Herzen behielt. Und damit gewiss auch die Erinnerung an diese Begebenheit an sich. Woher hat Lukas seine Kenntnis darüber, wenn nicht direkt von Maria? Nicht nur das Lukas-Evangelium, sondern auch die Apostelgeschichte wurde von Lukas verfasst. Zu ihren besonderen Merkmalen gehört es, dass er sie teilweise in der Ich- bzw. Wir-Form niedergeschrieben hat. So heißt es etwa in Kapitel 16, als Paulus aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen. Dieser unscheinbare Satz lässt die Schlussfolgerung zu, dass Lukas seinen Freund Paulus bei seiner zweiten Missionsreise begleitet hat. Und ich vermute, er war auch bei der dritten Missionsreise dabei. Denn ab Kapitel 16 berichtet Lukas stets darüber, was wir, also er und die anderen, gemeinsam erlebt haben. Das bedeutet, dass Lukas dabei gewesen ist, als Paulus seine erste Reise nach Europa unternahm. Vielleicht gehörte er auch selbst zu denen, die sich durch die Verkündigung und unter Anleitung des Apostels Paulus zu Jesus bekehrt hatten. Auf jeden Fall muss das Band des Glaubens und der Freundschaft zwischen den beiden sehr eng gewesen sein. Denn als Paulus im 2. Timotheusbrief auf eine schwierige Situation zu sprechen kommt, erwähnt er, allein Lukas ist bei mir. Dieser enge Zusammenhalt erklärt auch, warum Paulus ihn im Kolosserbrief Kapitel 4 den Geliebten, sprich den geliebten Arzt und Glaubensbruder nennt. Wenn man das Lukas-Evangelium einem Menschen in die Hand gibt, der es unvoreingenommen und ohne großes Vorwissen durchliest, dann wird dieser Mensch vermutlich zu dem Schluss kommen, dass Lukas als Verfasser eine doppelte Zielsetzung verfolgte. Da ist zunächst einmal seine geistliche Absicht, dem Leser die Botschaft Jesu zugänglich zu machen und ihm Jesus Christus vor Augen zu malen. Lukas beschreibt die Person Jesu als vollkommenen göttlichen Menschen und als Erretter der Welt, als Gott, der sich in Menschengestalt geoffenbart hat. Darüber hinaus spürt man dem Evangelisten Lukas aber auch ein historisches Interesse ab. Er hat Informationen über Jesus gesammelt und möchte möglichst exakt darüber berichten, was genau passiert ist. Kein Wunder, dass das Lukas-Evangelium das umfangreichste der vier Evangelien ist, obwohl das Matthäus-Evangelium noch vier Kapitel mehr umfasst. Auch insgesamt hat Lukas, was die Seitenzahl anbelangt, mehr zum Neuen Testament beigetragen als alle anderen Autoren. Vor allem aber finden sich bei Lukas viele wichtige Hinweise auf die Sitten und Bräuche der Menschen jener Zeit sowie auf die Geschichte und die Geographie. In der Einführung zum Matthäus- und Markus-Evangelium habe ich bereits darauf hingewiesen, dass jedes der vier Evangelien aus einem anderen Blickwinkel geschrieben wurde und unterschiedliche Eigenschaften Jesu hervorhebt. Das ist ungefähr so, als ob Sie einen zuverlässigen Handwerker kennen würden, der sowohl Badezimmerfliesen wie auch Teppichböden verlegen kann. Wenn nun ein Freund Sie fragt, kennst du jemanden, der mir das Badezimmer neu herrichten kann? Dann werden Sie in erster Linie die Fähigkeiten dieses Handwerkers als Fliesenleger betonen. Will dagegen jemand einen Teppichboden verlegt bekommen, werden Sie hauptsächlich darauf eingehen. Die vier Evangelien wurden aber nicht nur von vier Männern mit einem jeweils anderen kulturellen Hintergrund geschrieben, sondern sie wurden auch für unterschiedliche Zielgruppen verfasst. Deshalb werden, wie eben schon gesagt, auch deswegen in den vier Evangelien jeweils bestimmte Eigenschaften Jesu besonders hervorgehoben. Matthäus betont, dass Jesus als jüdischer Messias geboren wurde. Markus betont, dass Jesus der Knecht des Herrn war und seinen göttlichen Willen erfüllte. Lukas betont, dass Jesus der vollkommene Mensch war. Und Johannes zeigt, wie Gott Mensch wurde. Das ist natürlich nur eine ganz grobe Einteilung. Lukas zum Beispiel stellt Jesus auch als den vollkommenen Sohn Gottes dar, der die Funktion des alttestamentlichen Hohenpriesters in vollkommener Weise fortführt. Und er präsentiert Jesus als den großen Arzt, der Mitleid hat mit den Schwachen und ihnen Hilfe, Barmherzigkeit und Liebe zuteilwerden lässt. Schauen wir uns an dieser Stelle noch das geistige, das historische und das kulturelle Umfeld an, in dem Lukas und seine Zeitgenossen lebten. Inzwischen war die griechisch-hellenistische Kultur tonangebend im Orient. Das ist auch der Grund dafür, warum das Neue Testament in griechischer Sprache verfasst wurde. Während Matthäus sein Evangelium in erster Linie für seine jüdischen Volksgenossen schrieb, vielleicht sogar zunächst in hebräischer Sprache, fühlte sich Lukas voll und ganz der griechischen Denk- und Lebensweise verbunden. Manche Historiker sprechen gern von einem perikleischen Zeitalter, das die Menschen ab dem 5. Jahrhundert vor Christus erfasste. Diese Bezeichnung bezieht sich auf den athenischen Staatsmann Perikles und auf eine Zeit der intellektuellen wie auch materiellen Überlegenheit Athens. Ich übertreibe wohl nicht, wenn ich behaupte, dass die Griechen damals versuchten, den Menschen zu vervollkommnen. Ja, den perfekten Menschen zu erschaffen. Das zeigte sich auf geistigem Gebiet, aber zum Beispiel auch daran, mit welch einer perfekten Schönheit manche Statuen ausgestattet wurden. Die Götter der Griechen unterdessen trugen zum Teil sehr menschliche Züge und vereinten sowohl edle Eigenschaften wie auch niedere Leidenschaften in sich. Alexander der Große verbreitete die griechische Sprache, Kultur und Philosophie in allen Ländern, die er eroberte. Griechisch wurde zur Weltsprache. In Ägypten, in Alexandria, wurde das Alte Testament aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt. Septuaginta wird diese Übersetzung genannt. Und wie schon erwähnt, ist Griechisch auch die Sprache, in der das Neue Testament verfasst wurde. Somit wurde die griechische Sprache das Ausdrucksmittel schlechthin zur Verkündigung des Evangeliums. Diese Sprache mit ihren vielen Ausdrucksmöglichkeiten war auch bestens dafür geeignet, um geistliche Sachverhalte darzustellen. Rückblickend muss man allerdings feststellen, dass die gesamte griechisch-hellenistische Kultur und Lebensart letztlich mit ihrem Wunsch, den perfekten Menschen hervorzubringen, gescheitert ist. Die damaligen Ideale waren einfach zu sehr eine Utopie, als dass sie sich verwirklichen ließen. Vielleicht kennen Sie ja diese eine Schilderung aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, die, wie ich finde, einen guten Einblick gibt in die damalige Lebens- und Denkweise der Menschen. Paulus kommt mit einigen anderen Christen nach Athen und sieht überall Götzenbilder herumstehen. Hochgebildete Menschen, Philosophen, Epikureer und Stoiker fangen an, mit ihm zu streiten und bezeichnen ihn als Schwätzer. Schließlich hält Paulus auf dem berühmten Ares-Hügel, dem Areopag, eine Rede. Dabei spielt er an auf einen Altar, den er in der Stadt gesehen hat und auf dem als Widmung geschrieben steht, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt, sagt Paulus und verkündigt den Menschen das Evangelium von Jesus Christus. Diese Szene zeigt meines Erachtens, in welcher geistlichen Situation sich die Menschen damals tatsächlich befanden. Überall standen Götzenbilder herum, aber den wahren Gott kannten sie nicht. Und als Paulus ihnen diesen verkündigte und auch über die Auferstehung von den Toten predigte, begannen die einen zu spotten, so der Bericht in der Apostelgeschichte, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. Ich denke, das alles zeigt, in was für einer komplizierten geistigen Gemengelage das Lukas-Evangelium entstanden ist. Viele Leute bildeten sich damals ein, die Welt, den menschlichen Geist und sogar die Götter mit ihrem Verstand erfassen zu können. Doch aus Gottes Sicht waren sie einfach nur verlorene Sünder. Und auf diese verlorenen Sünder trifft durch das Lukas-Evangelium letztlich die Botschaft, die einst ein Engel den Hirten auf dem Felde überbrachte. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Die Situation, in der wir heute leben, scheint mir ähnlich zu sein wie damals, als Paulus auf dem Areopag in Athen predigte. Die meisten Leute heute warten nicht darauf, dass endlich ein paar Christen vorbeikommen und ihnen erklären, wie sie ihr Leben meistern sollen. Im Gegenteil, die meisten Leute kommen ganz gut ohne Gott zurecht, so jedenfalls ihr eigener Eindruck. Was den Christen bleibt, ist, wie Paulus es ausdrückt, das Wort Gottes zu predigen, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Soweit eine kurze Einführung in das Lukas-Evangelium. Wenden wir uns nun noch dem Bibeltext zu. Lukas hat eine ganz eigene Art, sein Evangelium beginnen zu lassen. Er berichtet von 2 Schwangerschaften und von 2 werdenden Müttern, die kaum ermessen können, was die Geburt ihrer Kinder einmal bewirken wird. Aber noch bevor Lukas mit seiner Schilderung beginnt, wendet er sich an den ursprünglichen Empfänger seines Evangeliums. Und das ist zunächst einmal nur eine einzige Person gewesen. Daran muss ich mich auch selbst immer wieder erinnern, wenn ich behaupte, Lukas habe sein Evangelium in erster Linie für Heidenchristen geschrieben. Mag sein, dass er diese Zielgruppe gleich zu Anfang schon ins Auge gefasst hat. Und im Laufe der Jahrhunderte haben sogar Millionen von Menschen sein Evangelium gelesen. Aber ursprünglich war es an eine einzige Person adressiert, an einen gewissen Theophilus. Im Vorwort seines Evangeliums, in den Versen 1 bis 4, schreibt Lukas an diesen Mann: Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Worts gewesen sind. So habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. 2 Formulierungen in diesem Abschnitt halte ich für äußerst wichtig. Da ist in Vers 2 von denen die Rede, die es von Anfang an selbst gesehen haben. Einer, der etwas selbst gesehen hat, ist ein Augenzeuge. So richtig interessant wird diese Aussage, wenn man sie sich im griechischen Bibeltext anschaut. Da taucht das Wort autoptai auf. Die Silbe auto bedeutet selbst. Ein Automobil ist beispielsweise ein Fahrzeug, das ohne fremde Hilfe mobil ist, sich also von selbst fortbewegen kann. Und die Silbe optai kommt von dem griechischen Wort für sehen. Deshalb gehen sie wegen einer Brille zum Optiker, damit sie wieder besser sehen können. Und das ganze Wort autoptai ist im Deutschen als Autopsie bekannt. Das ist ein medizinischer Ausdruck für die genaue Betrachtung und Untersuchung des menschlichen Körpers, gegebenenfalls in Verbindung mit einer Obduktion. Im Prinzip will Dr. Lukas also mit Vers 2 sagen, für die Geschehnisse, über die ich nun berichten werde, gibt es Augenzeugen. Die haben eine ganz genaue Autopsie gemacht und ich schreibe auf, was sie dabei herausgefunden haben. Eine zweite wichtige Formulierung, die Lukas in Vers 2 gebraucht, lautet Diener des Worts. Für den Begriff Diener steht im griechischen Text Hyperetai, und das bezeichnet jemanden, der unter einem anderen oder unter der Autorität eines anderen rudert. Im Krankenhaus würde man vielleicht einen Assistenzarzt so bezeichnen. Meines Erachtens bringt Lukas damit zum Ausdruck, dass die Diener des Worts, also seine Mitchristen, im Grunde nichts anderes sind als Assistenzärzte, die unter der Anleitung Jesu, des großen Arztes, ihre Arbeit tun. Wahrscheinlich ist Lukas auf diesen Vergleich gekommen, weil er selbst Arzt von Beruf war und weil Jesus sich mal mit einem Arzt verglichen hat. Damals sagte Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, als sie darüber meckerten, dass er sich mit den unbeliebten Zöllnern an einen Tisch setzte, »Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten.« Die ersten vier Verse des Lukas-Evangeliums waren also zunächst einmal nur an eine einzige Person gerichtet, an den Empfänger des Evangeliums, den hochgeehrten Theophilus. Aber von der guten Arbeit, die Dr. Lukas damals geleistet hat, können wir auch heute noch profitieren. Denn Lukas Wunsch war es, Jesus Christus als Erlöser bekannt zu machen und Menschen, die bereits an Jesus glaubten, in ihrer Gewissheit zu stärken. An Theophilus schrieb er in Vers 4, »Damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist.« Bis zum Vorwort des Lukas-Evangeliums sind wir heute schon mal vorgedrungen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« steht ein weiterer Abschnitt aus Kapitel 1 auf dem Programm. Nur ein Abschnitt aus Kapitel 1, mögen Sie sich vielleicht fragen? Nun, immerhin ist es mit 80 Versen das längste Kapitel im ganzen Neuen Testament. Also, bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen.